Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon, herzlich willkommen. Wie geht es weiter mit der Bekämpfung der Pandemie? Das ist ein großes Thema auch in den Bundesländern, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Sommerferien ja gerade zu Ende gegangen sind. Das Landeskabinett hat da jetzt auch, aber nicht nur, über die Maskenpflicht an Schulen beraten. Welche Maßnahmen sind insgesamt weiter notwendig, welche nicht? Zu welchem Ergebnis die Politikerinnen in Schwerin gekommen sind, erfahren Sie. Was ist dran an Verschwörungstheorien? Wie weit verbreitet sind sie? Wer steckt dahinter? Bayerns Verfassungsschützer haben da Erkenntnisse, die heute in München vorgestellt wurden und die wir Ihnen präsentieren. Wie stehen wir in der Pandemie da? Welche Maßnahmen sollen beibehalten? Welche können gelockert werden? Was geschieht an den Schulen im beginnenden neuen Schuljahr? Themen, die heute auch im Landeskabinett in Mecklenburg-Vorpommern auf der Tagesordnung standen und stehen. Das seit heute Vormittag mit Vertretern von Kommunen, Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Wirtschaft tagt. Mit dabei sind auch Forscher, Mediziner und Vertreter von Gesundheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern. Wo ja die Sommerferien, wie gesagt, gerade zu Ende gegangen sind, da geht es dann eben auch darum zu klären, welche Schutzmaßnahmen noch oder wieder nötig sind. Silke Hasselmann ist unsere Korrespondentin in Schwerin und beobachtet für uns diese Sitzung. Zunächst grundsätzlich, Frau Hasselmann, die Frage, wie mit Blick auf das Infektionsgeschehen überhaupt die Lage in Mecklenburg-Vorpommern derzeit ist.
Ja, also von der so viel beredeten zweiten Welle ist zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu spüren, würde ich mal sagen. In den letzten 7 Tagen sind laut dem Robert-Koch-Institut durchschnittlich 2 neue Infektionen pro Tag in ganz Mecklenburg-Vorpommern registriert worden. Seit Februar wurden hier insgesamt nicht einmal 900 solche bestätigten Fälle übermittelt. Und wichtiger noch, so finde ich, es bleibt bei der sehr niedrigen Zahl an Erkrankungen. Und das, glaube ich, ist ja das Wichtigste. Intensivpatienten gibt es noch sehr viel weniger. Und seit Wochen wird diesem Virus auch kein neuer Todesfall mehr zugeschrieben. Die Zahl verharrt bei 20. Das ist umso bemerkenswerter, als dass ja Mecklenburg-Vorpommern ein Tourismusland ist und seit Pfingsten auch von auswärtigen Urlaubern wieder besucht werden darf. Allein voriges Wochenende zählten die Touristiker fast 500.000 Touristen mit offizieller Übernachtung hier im Land. Und bislang weiterhin nichts Auffälliges passiert.
Und Sie sagen es, Mecklenburg-Vorpommern hatte wenig Fälle, hatte relativ rasch ja auch sehr strikte Schutzregelungen in Kraft gesetzt. Touristen aus anderen Bundesländern, die durften erstmal nicht ins Land einreisen, ins Bundesland. Eine Zeit lang nicht einmal Zweitwohnungseigentümer, die durften auch nicht rein. Seit Pfingsten ist das wieder anders, haben Sie gesagt, mit einer Ausnahme. Tagestouristen, die dürfen ja nach wie vor nicht einreisen. Und das wollte sich das Schweriner Kabinett heute auch ansehen. Gibt es da ein Ergebnis?
Ja, es gibt zumindest einen Trend. Ein Ergebnis gibt es im Moment noch nicht. Die Kollegen tagen wohl noch. Mhm. Also im Vorhinein hatte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wenig Hoffnung auf Lockerung insgesamt gemacht. Nach Vorgesprächen vorigen Donnerstag hieß es, alle Konzentration gilt dem Start des Regelbetriebes an den Schulen und Kindergärten. Das ging gestern los. Und andere Begehrlichkeiten nach Lockerungen zum Beispiel im Tagestourismus oder bei Familienfeiern in Gaststätten oder in Sachen Clubs und Diskotheken bitte hinten anstellen. Ich vermute, dass die Landes-Corona-Verordnung, die ja heute beschlossen wird, an einigen Punkten aber doch so verändert wird, dass zumindest örtlich und auch situationsabhängig etwas flexibler agiert werden darf.
Auf der anderen Seite gestern Schulstart und zwar mit Präsenzunterricht und ohne Maskenpflicht zunächst. Letzteres soll sich nach dem Willen der Bildungsministerin womöglich ändern. Was hat sie da umschwenken lassen und dazu gebracht, eine Vorlage dazu heute ins Kabinett auch einzubringen?
Ja, das hat wirklich alle überrascht, denn das Hygienekonzept, der Hygieneplan, der vom Bildungsministerium erst vor wenigen Tagen an die Schulen geschickt worden ist, der schreibt alles Mögliche vor, aber eben keine Maskenpflicht. Die Schulen dürfen hier durchaus entscheiden, ob sie lieber noch etwas strenger sein wollen. Und gestern beim Schulstart hat sich gezeigt, dass vor allem private Schulen ihren Schülern und Lehrern durchaus vorstellen, vorschreiben, dass sie den Mund-Nasen-Schutz zwar nicht während des Unterrichts anlegen müssen, aber ansonsten im Schulgebäude, auf den Gängen, auf der Toilette, im Essensraum und so weiter. Und genau das soll jetzt für alle Schulen vorgeschrieben werden. Die Ministerin begründet das damit, dass die Beratungen vor 2 Wochen noch so ausgefallen sind, dass die Gesundheitsexperten gesagt haben, das ist nicht nötig mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Nun habe es sich verändert mit Blick auf Deutschland und sogar auf die ganze Welt, so Martin. Und deshalb will man in Mecklenburg-Vorpommern reagieren. Hier sollen die Schüler ab der 5. Klasse, ab morgen dann im Grunde genommen, auch die Maske auflegen, wenn sie sich jenseits der Unterrichtsräume befinden.
Maskenpflicht auch beim Einkaufen. Das Ende, das rasche Ende dieser Maskenpflicht, das hat der Wirtschaftsminister im Land, Klawe, CDU, vor 3 Wochen ins Gespräch gebracht, wurde dann auch direkt zurückgepfiffen. Die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihn auf die heutige Kabinettssitzung verwiesen. Was kam da raus oder was deutet sich an?
Also da deutet sich ganz klar an, dass es keine Lockerung geben wird. Der Wirtschafts- und im Übrigen zugleich auch Tourismusminister hier in Mecklenburg-Vorpommern hat sich da zu diesem Thema auch nicht mehr groß öffentlich geäußert. Damals hatte er ja, ich denke mal, völlig zu Recht gesagt, wir müssen auch im Blick behalten, dass viele Leute zwar natürlich einkaufen gehen, das Notwendigste, aber unter der Maske, zumal jetzt im Hochsommer, wirklich wenig Lust verspüren, herumzustöbern, bis länger zu verweilen und dabei vielleicht auch Kauflust zu entwickeln. Das ist vielleicht, klingt ein bisschen nach Luxusproblem, ist aber für die Händler ein richtig großes wirtschaftliches Problem, steht für die Landesregierung aber nicht an erster Stelle. Ich gehe davon aus, dass diese Maskenpflicht beim Einkaufen weiterhin auch in Mecklenburg-Vorpommern bestehen bleibt.
Wo das Kabinett noch tagt, um über Landes-Corona-Maßnahmen zu beraten. Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin, informierte uns dazu. Danke Ihnen.
Gerne.
Am Wochenende demonstrierten ja Tausende in Berlin gegen die Corona-Auflagen, ignorierten sie dabei auch noch. Das wird nun diskutiert. Sicherheitsbehörden und Kritiker befürchten seit längerem eine Vereinnahmung der Proteste durch Rechtsextremisten. Und manche Wortführer propagieren ja auch Verschwörungstheorien. Unter anderem um solche Verschwörungsmythen ging es heute in München auch bei einer Pressekonferenz des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann, CSU, der heute Informationen des Verfassungsschutzes aus dem ersten Halbjahr preisgegeben hat. Tobias Krone hat sich das angehört.
Es ist eigentlich ein Routinetermin. Seine Halbjahresinformation Verfassungsschutz hält der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU in jedem Sommer ab. Doch in diesem Jahr fokussiert sich der Verfassungsschutz speziell auf die Frage, wie ExtremistInnen mit der Pandemie umgehen.
Dabei fällt natürlich auf, dass Extremisten aller Phänomenbereiche die Beschränkungen des Alltagslebens, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, verstärkt für ihre Zwecke nutzen. Man könnte auch sagen, missbrauchen. Sie knüpfen dabei vor allen Dingen an die im Netz kursierenden Verschwörungsmythen über den Ursprung der Pandemie an. So versuchen sie auf allen Ebenen Unzufriedenheit mit unserem demokratischen System an sich zu schüren.
Sowohl Rechts- als auch Linksextremismus und Islamismus seien aktiv, sagt Herrmann. Während der Rechtsextremismus sich stark auf antisemitische und antimuslimische Verschwörungstheorien stütze, nützten LinksextremistInnen ein Deutungsmuster, nachdem die Krise allein auf dem Rücken der unteren Schichten ausgetragen werde. Im Islamismus herrsche dagegen die Interpretation vor, das Coronavirus sei eine Strafe Gottes, die nun die Zahl der Ungläubigen dezimiere. Das jeweilige Gefahrenpotenzial schätzt der Präsident des Bayerischen Verfassungsschutzes, Burkhard Körner, allerdings im Interview mit dem Deutschlandfunk unterschiedlich ein.
Insgesamt ist es so, dass wir die größte Bedrohung derzeit des inländischen Extremismus im Bereich des Rechtsextremismus sehen, insbesondere auch, weil wir hier ein Ausufern rechtsextremistischer Strömungen hinein in den Rechtspopulismus sehen. Man sieht auch bei den Corona-Maßnahmen, Demonstrationen, Hygienedemonstrationen, dass hier seitens der neurechten Bewegung versucht wird, diese zu instrumentalisieren für ihre Zwecke, das quasi als nationales Aufbegehren gegen den repressiven Staat zu sehen.
Um die Großdemonstration am vergangenen Wochenende in Berlin politisch einzuordnen, müsse man allerdings ein differenziertes Bild zeichnen, so der Verfassungsschutzpräsident.
Diese Demonstration ist organisiert und angemeldet worden von der Stuttgarter Initiative Querdenken 711. Diese Initiative selbst ist nicht extremistisch, ist dem bürgerlichen Bereich zuzuordnen. Es hat sich aber gezeigt, dass neben Verschwörungstheoretikern auch Einzelpersonen aus dem neurechten Bereich, wie auch Personen aus der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit bei dieser Demonstration anwesend waren.
Zudem habe auch die neurechte Presse, wie das Magazin Compact, positiv über die Demo berichtet.
Es hat in mehreren auch rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Blogs zum Teil stundenlange Berichterstattung über diese Demonstration überwiegend positiv intoniert gegeben, so dass davon auszugehen ist, dass hier vor allem die neurechte Szene versucht, dieses Ereignis für ihre Zwecke umzudeuten.
Demgegenüber betrachteten linksextremistische Organisationen und Medien die Hygienedemos als rechtsunterwandert und hätten sie gemieden, so Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner. Eine Gefahr der Demos und ihrer Inhalte sei die Skepsis gegenüber dem Staat. Dass die meisten Verschwörungstheorien vor allem im Internet kursierten, sei gefährlich, so Körner.
Wir hatten vor 2 Jahren eine relativ große Anschlagswelle in der Bundesrepublik Deutschland gegen Asylbewerberheime. Und bei der Analyse dieser Anschläge gegen Asylbewerberheime bzw. Asylbewerber hat sich herausgestellt, dass 3/4 der Personen der Täter nicht dem harten rechtsextremistischen Bereich angehörten, realweltlich nicht in Erscheinung getreten sind. Und da zeigt sich ganz deutlich diese Wirkung dieser Echokammern Internet.
Radikalisierung gehe heute sehr schnell. Daher müssten die demokratischen Kräfte in den Parlamenten werben um die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Die Demo in Berlin sieht er kritisch.
Es entspricht der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit in unserem Land, dass man sehr viel Unsinn ungestraft verbreiten kann. Dazu gehören auch diese Verschwörungsmythen. Es ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, darauf hinzuweisen, die Bevölkerung aufzuklären. Aber es ist nicht strafbar, solchen Unsinn zu verbreiten. Klar ist, und das ist das Entscheidende bei der Demonstration in Berlin, wir schützen die Demonstrationsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Aber das bedeutet nicht, dass man sich über andere Spielregeln in unserem Land hinwegsetzen kann. Und das gilt gerade auch für die Infektionsschutzregeln.
Ein Ausufern von Demonstrationen wie in Berlin könne der Rechtsstaat nicht akzeptieren.
So die Warnung aus Bayern, auch vor Corona-Mythen. Tobias Krone informierte darüber. Das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz hat Hinweise darauf, dass sich Neonazis und andere extreme Rechte in Sachsen und anderen ostdeutschen Bundesländern gezielt nach Grundstücken und Gebäuden umschauen. Vor allem im ländlichen Raum suchen sie demnach nach Räumen. Gerade erst gab es wieder Warnungen vor solchen Immobilienkäufen durch Rechtsextremisten, die zunehmen würden in einzelnen deutschen Regionen. Ein Beispiel hat Moritz Küpper für uns, unser Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Er war in Hörstgen unterwegs, einem Stadtteil von Kamp-Lindfort, und dort hat er streitbare Anwohner angetroffen.
Silvia und Armin Joos laufen die paar Meter zu ihrem riesigen Garten. Das pensionierte Lehrer-Ehepaar lebt seit über 40 Jahren in Hörstgen, einem kleinen Dorf, das zu Kamp-Lindfort gehört, am westlichsten Rand des Ruhrgebiets, also unterer Niederrhein. Sie leben hier in einem kleinen Haus und die leidenschaftlichen Gärtner pflegen ihren 17.000 Quadratmeter großen Garten.
Wir haben eigentlich uns überlegt, dass wir hier so eine Art Refugium machen. Wir betreiben das ökologisch, es gibt keinen Gift, es gibt keinen Kunstdünger. Wir haben hier unheimlich Vögel und eine wilde Hecke.
Eigentlich ein Idyll. Eigentlich, denn Vor nunmehr 4 Jahren zog ein regional bekannter Nazi nach Hörstgen, direkt auf das Grundstück neben den Joos. Ein Schild mit Adler-Emblem und der Aufschrift Deutsches Reichsgebiet prangt auf dem großen schwarz-rot-weißen Zaun. Dahinter weht eine ähnliche Flagge. Überall sind Kameras angebracht, auch bei den Joos.
Und dieses soll man den Mund halten lieber und das totlaufen lassen, das wird ja immer wieder diskutiert.
Doch die Joos leisten Widerstand, schon seit Jahren.
Wenn wir uns nicht von Anfang an gewehrt hätten, hätten wir jede Woche hier Veranstaltungen mit 40 bis 60 Leuten, mindestens. Und das ist reduziert worden schon. Und
hier ist einer mit einer Autonummer aufgeschlagen, HH88. Die sind in anderen Bundesländern sogar schon verboten.
Nachbarschaftsstreit mit Nazis. Es ist eine schwierige, unübersichtliche Lage und ein Klima voller Angst für die Joos. Immer wieder ziehen nachts pöbelnde, urinierende Männer an ihrem Haus vorbei. Wie der WDR jüngst dokumentierte.
Wir werden bedroht, seit die Familie G. nach Hörstgen gezogen ist. Direkt wurde uns hier unsere Terrassenscheibe eingeworfen. Es gab ein Zerstechen der Autoreifen.
Die Anzeige lief ins Leere. Begründung, der Vorhang war zu. Keine Absicht, Menschen zu treffen. Immer wieder geraten die Joos mit Kevin G. und seinen Mitstreitern aneinander, werden bedroht, eingeschüchtert. Doch die Joos geben nicht auf.
Wir bekämpfen jetzt hier diese eine Zelle, aber in Thüringen und in Sachsen und in Brandenburg und weiß der Teufel wo, da gibt es entsprechend diese Dörfer, wo die versuchen, das einfach zu übernehmen.
Verfassungsschützer warnten erst kürzlich erneut vor diesem Phänomen. Und auch G. verbrachte um den Jahreswechsel, das lässt sich auf den sozialen Netzwerken nachvollziehen, Zeit in Thüringen.
Wie ihr und auch viele weitere Kameraden mitbekommen habt, bauen wir uns in Hörstgen seit Jahren was Gutes auf.
Kevin G. spricht in die Kamera, digital sehr aktiv, läuft jedoch jede direkte Kontaktaufnahme ins Leere. Sei es telefonisch oder persönlich an Wohn- und Arbeitsort, dennoch die digitalen Botschaften sind eindeutig.
Kameraden fühlen sich hier wohl. Liedermacher genießen friedliche Abende hier und die Gemeinschaft wächst. Treue Kameraden helfen hier einen Standort zu errichten, der für jeden nationalen Kameraden ein Stück Zuhause bedeuten kann.
Dabei hilft ihm auch seine Gebrauchtmöbelfirma.
So ein Umzugsunternehmen ist natürlich ein sehr niedrigschwelliges Angebot, mit dem man auch junge Kameradinnen und Kameraden in der Neonazi-Szene beschäftigen kann und Gelder in der Szene hin und her geschoben werden.
Sagt Dominik Schumacher von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Düsseldorf, die Bürgerinnen und Bürger beim Kampf gegen Rechts unterstützt.
Hörstgen ist wie jeder kleinere Ort im ländlichen Raum besonders geeignet für politische Aktivitäten, weil es dort keine politische Konkurrenz gibt. Das heißt, dort kann man mit sehr wenig Aufwand einen sehr großen Einfluss entfalten.
Seine, wie er betont, Außensicht lautet,
dass wir da gerade an einem Entscheidungspunkt sind und es sich jetzt in näherer Zukunft entscheiden wird, wird sich eine größere Anzahl von Leuten aktiv gegen die neonazistischen Aktivitäten der Volksgemeinschaft Niederrhein stellen oder wird eher weggeschaut und können diese weiter unwidersprochen sich ausbreiten.
Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz beobachtet die Aktivitäten der Volksgemeinschaft Niederrhein. Die Polizei Wesel sei entsprechend sensibilisiert, heißt es im NRW-Innenministerium.
Viele unterschätzen den,
sagt Armin Joos in seinem Wohnzimmer sitzend.
Weil sie nicht direkt betroffen sind von ihm, aber der ist so gut vernetzt und der versucht hier, dass da eine braune Zelle Wurzeln schlägt. Und da müssen alle Demokraten eigentlich sich dagegen wehren.
Der Beitrag war das von unserem nordrhein-westfälischen Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Mecklenburg-Vorpommern ist ja das erste Bundesland, in dem die Schulen nach den Sommerferien wieder geöffnet haben. Über die Diskussion um Maskenpflicht haben wir hier auch schon kurz gesprochen. Wie klappt der Schulstart in dem Bundesland? Darum wird es dann auch gleich gehen in Campus und Karriere nach den Nachrichten mit meiner Kollegin Kate Malaike. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen bis hierhin fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.